Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Margarete Zander und ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich auf das Gespräch mit unserem Gast, für den die Geige nicht nur ein Instrument ist, auf dem er die schönsten Konzerte der Welt spielen kann. Sie ist ihm ein Freund und Wegbegleiter, der ihm nicht nur innige Musikalität, farbenreiche Lebendigkeit der Tongebung und eine intime Hingabe an die Musik ermöglicht, sondern ihm und seinem Publikum Türen öffnet. Herzlich willkommen, Daniel Hope.
Vielen Dank.
Die schwerste Frage zuerst. Welche Bedeutung hat die Geige für Sie?
Naja, die Geige ist für mich vielfältig. Es ist natürlich ein Symbol für die Musik. Es gibt mir die Möglichkeit, das auszudrücken, wonach ich suche. Es gibt mir die Möglichkeit, tief in die Musik hineinzutauchen, in diese großartige Musik, die uns so viel beibringt und so viel inspiriert. Und es ist natürlich auch ein Ausgleich in meinem Leben. Es gibt mir die Chance, in die Emotionen von dieser Musik hineinzusteigen und neue Wege zu gehen. Es ist auch ein Verbindungsinstrument, es ist eine Brücke zwischen anderen Musikrichtungen. Und in meinem Fall, wo ich dieses große Glück habe, eine der Gesù zu spielen, eine Guarneri del Gesù, eine der schönsten Geigen überhaupt, ist es ein großes Glück.
Hat Ihre Geige einen Namen?
Nein, obwohl, also es heißt die Ex Lipinski, 1742, genannt nach Karol Lipinski, ein großartiger Virtuoser aus dem 19. Jahrhundert, der auch ein Rivale von Paganini war, der mit Schumann und Liszt befreundet war. Aber nein, wir nennen uns nicht beim Namen.
Über einige dieser Brücken, die Sie gerade angesprochen haben, möchte ich heute mit Ihnen reden. Und natürlich auch, nachdem wir den ersten Titel gehört haben, einen Hit von Antonio Vivaldi und darüber, wie Ihnen das gelungen ist, die Deutsche Grammophon zu überreden, diesen Hit tatsächlich noch einmal aufnehmen zu dürfen. Der Sommer aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, einer der Hits der klassischen Musik, gespielt von Daniel Hope und seinem Züricher Kammerorchester. Die Leitung hatte Willi Zimmermann. Meistens leiten Sie ja das Züricher Kammerorchester von der Geige aus. Sie sind musikalischer Direktor dieses Orchesters.
Das ist richtig. Bei Violinkonzerten ist ein bisschen was anderes. Willi Zimmermann ist ein hervorragender Konzertmeister und ich brauche dieses Input. Also wir sind wirklich ein großes Team. Das heißt, ich bin kein Dirigent, ich habe es auch nicht vor, sondern ich leite von der Geige aus. Aber das nimmt sich dann in verschiedenen Formen. Mal als Konzertmeister, mal als leitender Solist, mal vielleicht nur die zweiten Geigen. Ich bin manchmal richtig drin in dem Orchester. Und das ist für mich eine große Herausforderung, aber eine wunderschöne Zusammenarbeit.
Daniel Hope, jetzt sind Sie zur Deutschen Grammophon gegangen und haben gesagt, ich möchte die vier Jahreszeiten nochmal aufnehmen. Wie war die Reaktion?
Naja, so habe ich es nicht gesagt, sondern ich habe dieses Konzeptalbum schon seit 20 Jahren in meinem Kopf gehabt, vor Seasons, also für die Jahreszeiten. Ich dachte, es wäre schon damals spannend, ein Album zu kreieren, wo Vivaldi ein Teil davon ist. Aber was tiefer eigentlich in die Materie eingeht, was sind die Elemente, was bedeuten die für uns, was bedeuten die für Musik und die Musiker, wie reagieren Komponisten auf Elementen. Und Vivaldi ist natürlich ein großer Teil davon, ein Meisterwerk von damals. Aber die Idee war, ein Jahr musikalisch zu gestalten, indem man 12 Komponisten nimmt und jeweils ein Stück pro Monat demonstriert, auseinandersetzt und als quasi Antwort auf Vivaldi darstellt. Und von daher, zum Glück waren sie begeistert von dem Konzept. Und natürlich gibt es hunderte Aufnahmen von Vivaldi, aber ich bin seit 40 Jahren so verliebt in diese Musik. Ich hörte das zum ersten Mal mit diesem Orchester, mit dem Zürcher Kammerorchester, als ich 3 war in Gestad, Yehudi Menuhin und Edmund de Stutz. Ich hätte nie gedacht, dass ich 40 Jahre später als Leiter vor dem Orchester stehen würde. Und es war eigentlich ganz klar für mich, dass ich irgendwann machen wollte.
Sie haben ja mit Max Richter diese Aufnahme gemacht, der vier Jahreszeiten, eine Art Neufassung der vier Jahreszeiten. Kann man sowas eigentlich nur machen, wenn der Komponist selbst, also wenn Vivaldi das schon im Konzept angedacht hatte?
Ich finde, das ist sehr hilfreich. Als Max Richter mich damals kontaktierte und sagte, er wolle die vier Jahreszeiten rekomponieren, meine erste Frage war, warum? Gibt es ein Problem mit dem Original? Und ich gehe mit einem solchen Respekt diesen Werken gegenüber, von ob es Bach oder Vivaldi ist, dass alleine die Idee, dass man etwas neu komponieren, ich bin sehr vorsichtig. Und erst als ich merkte, was Max Richters Idee war dahinter, es war sein eigener Wunsch, wegzukommen von der Überkonsumierung von Vivaldi, dass er das Gefühl hatte, er konnte es nicht mehr hören, weil er es immer nur im Fahrstuhl und in Parkgaragen und halt nicht im Konzertsaal oder im Radio hört. Und er wollte diese Distanz für sich schaffen und daraus ein neues Werk komponieren, was aber mit Herz, Leib und Seele diese wunderbare Original gewidmet ist. Und als ich merkte, dass das ernst gemeint war und dass er ein ernsthafter Komponist ist, erst dann habe ich mich dann geöffnet. Und insofern, ich finde, diese Werke geben uns die Möglichkeit, so vielfältig und so weit zu denken, wenn wir uns die Chance geben. Aber wir müssen auch wissen, das sind Meisterwerke und man muss mit denen extrem vorsichtig umgehen.
Nun haben Sie gesagt, Sie haben zu jedem Monat einen bestimmten Titel gefunden. Kurt Weill, September-Songs, klar zum September. Wie ging das weiter über die 20 Jahre? Haben Sie so ein Ideenbuch und immer wieder was Neues reingeschrieben und verworfen? Wie ist das gewachsen?
Ja, das ist eine ständige Auswechseln von Ideen. Ich bin froh, dass es eigentlich 20 Jahre gedauert hat, bis ich eine Plattenfirma gefunden habe, der bereit war, diese Konzepte zu machen, weil ich wäre nicht so weit gewesen damals oder ich hätte auch ganz anders gedacht. Es gibt natürlich das ein oder andere plakative Verbindung, ein Juni von Tschaikowski in Juni, ein September-Song in September, aber das wäre viel zu einfach gewesen, hätte ich das nur so gemacht. Es gibt dann ganz andere Querverbindungen, zum Beispiel habe ich ein Stück von Rameau aus Les Andes Galantes für Februar genommen, mit der Idee, dass Februarius im Römischen eigentlich etwas mit religiöser Reinheit zu tun hat, was wiederum auch dieses Opern dann genauso darstellt. Also es gibt sehr unterschiedliche Ansatzpunkte dafür und ich habe es immer ausprobiert, dann weggeworfen, dann nochmal versucht. Das ist oft so bei meinen Alben, es dauert extrem lange, bis man sich wirklich gefunden hat und sagt, endlich, das hier ist das endgültige Fassung.
Und manchmal haben Sie selber Arrangements angefertigt, also Sie haben gar nicht auf die Besetzung geschaut, sondern auf den Inhalt.
Das ist richtig. Mehr und mehr, muss ich sagen. Also wenn es zum Beispiel neue Stücke sind oder einfach nur Melodien, dass man sieht, was ist diese Melodie, in welchem Kontext ist das und wie kann man das dann durch Bearbeitung, durch gute Bearbeitung, das neu klingen lassen, andere Farben daraus holen, die in dem Fall auch dieses Konzept unterliegen.
Das folgende Stück, das singen Sie praktisch mit der Geige. Wären Sie eigentlich auch gerne Sänger geworden? Sie haben eine wunderschöne Stimme.
Als ich Kind war, hatte ich ein bisschen damit geträumt, irgendwann zu singen. Aber dann habe ich gemerkt, wie schwer das ist, Sänger zu sein. Was für eine unglaubliche körperliche Arbeit das tut. Ich glaube, Geigenspiele ist etwas einfacher.
Am leuchtenden Sommermorgen heißt dieses Stück von Robert Schumann und da heißt es, am leuchtenden Sommermorgen gehe ich im Garten herum, es flüstern und sprechen die Blumen, ich aber wandle stumm. Es flüstern und sprechen die Blumen und schauen mitleidig mich an, sei unserer Schwester nicht böse, du trauriger, blasser Mann. Bevor Sie das auf der Geige gespielt haben, haben Sie das von verschiedenen Sängern sich angehört?
Ja, selbstverständlich. Aber die Dichterliebe von Schumann, wenn man das nicht in- und auswendig kennt als Musiker, dann ist man kein Musiker. Und von Wunderlich über Dieskau bis zu ganz andere Bearbeitung kenne ich in- und auswendig. Habe es sehr, sehr oft live gehört. Ich finde auch gerade dieses Lied oder die Dichterliebe überhaupt live zu hören, ist ein ganz anderes Erlebnis als auf Platte. Da entstehen auch in den Momenten durch die Farben und durch die Timing von den beiden Musikern so viel Neues. Man atmet die Musik ganz anders. Und dieses Lied insbesondere, zusammen leuchtenden Sommermorgen, hat was Magisches dabei. Und da habe ich nach langem Überlegen und langem Zögern mir entschlossen, eine Harfe noch dazu zu nehmen, um geisterhaft ein bisschen die rechte Hand vom Flügel zu imitieren, um vor allem diesen Text nochmal zu durchleuchten. Das ist ein so geheimnisvoller Text, ein so fast morbide, fast traurig, melancholisches und geheimnisvoller. Und die Idee war hier sozusagen Schumann in eine noch weitere Zone zu nehmen. Wenn ich es eh bearbeite und nicht singe, dachte ich, kann ich mir das erlauben. Musik
am leuchtenden Sommermorgen aus dem Liederzyklus Dichterliebe Opus 48 von Robert Schumann in einer Bearbeitung gespielt von Daniel Hope, Jacques Amont und Jeanne Bert auf der neuen CD Four Seasons, also nicht Four Seasons, vier Jahreszeiten, sondern Four Seasons für die Jahreszeiten, einem Album von Daniel Hope. Four Seasons haben sie es auch genannt, weil sie das Ganze ja in den Schutz der Umwelt stellen wollten, in den Schutz der Schöpfung, heißt es an einer Stelle in einem Text?
Ja, ich glaube, also ob man viel oder wenig für die Umwelt tut oder ob man das für interessant oder wichtig hält oder nicht, ich glaube, wir sind an einen Punkt angelangt, wo wir zumindest merken, dass wir ein großes Problem haben und dass Umwelt und unsere Vielfalt ja in eine gefährliche Situation landet. Und man kann wenig dagegen machen, aber man kann was tun. Und das fängt, glaube ich, ganz klein an bei jedem Menschen. Bevor man überhaupt was tut, es geht um, worüber denkt man? Wie sieht man das? Und ich würde niemals behaupten, ich bin eine Experte. Im Gegenteil. Aber ich bin interessiert. Ich bin interessiert um mein Umfeld. Und das bedeutet unser Planeten. Und deshalb gibt es tatsächlich ein Thema, was auch durch dieses Album läuft, was um Schutz geht, um Elementen. Ich hoffe, dass wir die Elementen noch lange schätzen können, dass es die noch gibt überhaupt.
Sie haben vorhin gesagt, die Idee zu diesem Album reicht 20 Jahre zurück. Da lebte Yehudi Menuhin noch. Heißt das, diese Idee, dass Musik einen anderen Gedanken trägt, hat auch mit ihm zu tun? Hat das noch was mit ihm zu tun?
Ja, viel. Also wir haben viele Gespräche geführt über Musik natürlich, über Konzeptalbum, über Ideen, über Konzeptprogramme, wie er das sieht. Ich habe ihn oft um Rat gefragt. Und er war wahrlich der Meister, wenn es darum geht, Musik zu benutzen, Musik zu instrumentalisieren, um etwas zu bewirken. Und wenn ich zum Beispiel an Live Music Now denke, was für mich sein wichtigstes Vermächtnis ist, was in Deutschland vor allem so erfolgreich und so hinreißend gemacht wird, ein Verein, wo junge Künstler die Chance haben, in Einrichtungen zu gehen für kranken Menschen oder in Gefängnisse, in Altersheime, für behinderte Menschen, zu sehen, wie ihre Musik diese Wirkung hat und dabei auch eine doch sehr wertvolle Bühnenerfahrung zu sammeln. Ein sehr einfaches Prinzip, aber da sieht man einfach bei Menuhin, wie geprägt er war durch dieses Gedanke, dass Musik mehr ist als nur Spielen und Hören.
Daniel Hope ist heute Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Herr Hope, Sie haben auf ganz besondere Art und Weise die Öffnung der Musik in die Gesellschaft, die Yehudi Menuhin ja auch sich zum Ziel gesetzt hatte, umgesetzt für sich. Sie haben Bücher geschrieben, die den Menschen Mut macht, die immer sagen, ja, wir haben ja keine Ahnung von Klassik oder das ist nichts für uns, in die Konzerte zu gehen. Und das auch mit Ihrem Freund Sebastian Knauer zusammen. Was ist das für ein Anliegen, was sie da trägt?
Ich bin eigentlich durch die erste Lesetour für mein erstes Buch damals, Familienstücke, bin ich auf Tour gewesen in ganz Deutschland und bin nur mit meiner Geige und mit meinem Buch wirklich von Nord bis Süd unterwegs gewesen und habe in kleinen Orten, in Dörfer, in Kirchen gehalten und Lesungen gemacht, wo ich ein bisschen gelesen habe, ein bisschen gespielt. Am Ende gab immer eine Fragerunde. Und durch diese Fragenrunde habe ich viel erfahren über klassische Musik, was ich nicht wusste. Und eines Abends sagte mir ein Mann, er würde gerne ins Konzert gehen, aber er traut sich einfach nicht. Es ist viel einfacher, das im Radio zu hören. Und dann sagte ich, warum trauen Sie sich nicht? Und er sagte, naja, es gibt doch so viele Regeln und ich habe Angst, was Falsches zu machen. Dann sagte ich, welche Regeln meinen Sie? Und er sagte, ja, vor allem, wann soll man klatschen? Wann darf ich klatschen? Und das Publikum hat gelacht und ich merkte, ich hatte keine Antwort für ihn. Ich merkte, dass das eine große Bildungslücke war von mir, weil ich ihm nicht wirklich sagen konnte, wann man klatschen soll, darf oder wo das überhaupt herkommt. Ich wusste nicht genug über das gesamte Historie des Klatschens.
Das Buch ist ein Bestseller. Sie machen dieses Programm Mr. Hope, Wann darf ich klatschen, beim Schleswig-Holstein Musikfestival gemeinsam mit Ihrem Freund Sebastian Knauer, mit dem Sie seit 25 Jahren befreundet sind. Und der Pianist hat in den letzten Jahren sehr viel Bach geforscht und er hat Sie eingeladen, bei dem neuen Album mitzumachen. Sie spielen das Triple-Konzert mit. Was gefällt Ihnen an dem Bach von Sebastian Knauer?
Also Sebastian beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Bach. Er hat ein richtiges Gefühl, das nach Hause kommen irgendwie mit Bach. Er verehrt ihn, was ich aber so schätze an Sebastians Bachspiel ist, obwohl die Verehrung da ist, es ist trotzdem nicht distanziert. Und das geht uns allen so bei Bach, glaube ich. Wir haben alle so einen massiven Respekt, fast eine Angst vor Bach, weil er so über alle andere ragt. Aber die Menschen, die ihn richtig anpacken, so, da entstehen dann die schönen Dialogen, die schönen Geschichten, die Emotionen, die Bach unvergleichlich macht. Und das macht Sebastian auf eine so souveräne Art und Weise, dass als er mich gefragt hat, gerade ein Werk von Bach zu machen und dann noch ein relativ unbekanntes, muss man sagen, also das 5. Brandenburg wäre in dieser Besetzung das gängigere Stück. Aber er wollte unbedingt dieses Meisterwerk, muss ich sagen, dieses dunkle Amol-Konzert, die hochvirtuos ist, also fürs Cembalo, fürs Klavier, aber auch für uns allen drei und auch für das Orchester. Es ist eine Art, ja, so eine Krimi, würde ich es fast nennen, musikalisch gesehen. Also die Modulation und die Wege, die Bach geht durch dieses Stück, gerade durch den ersten Satz, es ist sagenhaft.
Der dritte Satz, Tempo di alla Breve, aus dem Triple-Konzert für Flöte, Violine und Cembalo, Bachwerkverzeichnis 1044 von Johann Sebastian Bach. Sie hörten das Züricher Kammerorchester unter der Leitung von Willi Zimmermann, Violine Daniel Hope, Flöte Philipp Jund und Klavier Sebastian Knauer. Zu Gast heute in Klassik à la carte ist der Geiger Daniel Hope. Wir freuen uns einfach, dass Sie hier sind, weil Sie so viel in diesem Sommer unterwegs sind. Sie sind beim Schleswig-Holstein Musikfestival mit einigen Konzerten. Sie sind bei den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern. Und da nehmen Sie uns mit auf viele verschiedene Reisen. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr viel vorher üben. Eine dieser Reisen führt uns ins Barock. Was werden wir da erleben?
Es gibt beim Schleswig-Holstein Festival ein Programm, das nennt sich Air. Das basiert sich auf einem Konzept, die jetzt inzwischen über 10 Jahre alt ist. Das erzählt ein bisschen die Reise, die die Geige gemacht hat, vom Renaissance praktisch bis Spätbarock. Die Geige wurde, sagt man zumindest, um 1550 erfunden von Andrea Amati. Und gleich ab dieser Zeit haben die Komponisten angefangen, dafür zu schreiben. Und als man gemerkt hat, dass es nicht ein reines Begleitinstrument war, dass es nicht nur zum Tanzen da oder zum Geräusche machen, sondern tatsächlich zum Cantabile, zum Singen, dann hat das einen maßgeblichen Einfluss auf das, was gefolgt ist. Und deshalb untersuchen wir mit Chacons aus der Spätrenaissance mit einer Vielfalt von unbekannten Komponisten bis hin zu natürlich die bekannteren wie Vivaldi und Bach. Und Bach ist sozusagen der Schluss, der Höhepunkt, Kulmination von alles. Man ist auf dem Weg im Prinzip zu Bach. Das ist ein Abend, den wir gemeinsam mit Avi Avital auch gestalten werden. Boah, würde ich mich besonders freuen, weil er ist ein fantastischer Musiker, den ich gut kenne. Aber dann gibt es auch beim Festspiel in Mecklenburg-Vorpommern eine ganze Vivaldi-Serie, wo wir neu entdeckte Konzerte spielen, die entweder noch nie zu hören waren oder gerade erst entdeckt worden sind. Es ist unvorstellbar, dass man immer noch Konzerte finden kann und Werke finden kann von diesen Meistern, die man noch nicht kennt. Und Vivaldi hat eine Vielzahl von Stücke komponiert und nicht alle haben es ans Tageslicht geschafft. Das heißt, gemeinsam mit Musikwissenschaftlern haben wir 2, 3 neue Stücke gefunden und werden sie dann gemeinsam mit den 4 Jahreszeiten oder auch mit Max Richters Recomposed, wie das zum Erklingen bringen.
Das ist die lange Nacht mit Daniel Hope in Ulrichshusen am 26. August. Und so beide Konzerte, die Sie gerade angesprochen haben, da sind wir ganz stolz drauf auf NDR Kultur, werden wir senden im Herbst, damit niemand sich ärgern muss, wenn er es denn verpasst hat. Das eine am 5. November in der Soiree, das ist ein Sonntagabend, und das andere am 10. Dezember ebenfalls in einer Soiree. Sie haben Avi Avital schon angesprochen, mit dem Sie befreundet sind. Mit dem reisen Sie jetzt sehr, sehr viel. Sie haben auf Ihrer CD A Tribute to Menuhin Avi Avital eingeladen, mitzuwirken.
Das ist richtig. Es war mir ein großes Anliegen. Wir kennen uns schon lange. Ich bewundere ihn sehr und schätze ihn sehr als Musiker, aber auch als Kollege und Freund. Und er bringt zu diesem ein Stück von Joe Knümann, Rumänisch, er bringt eine so besondere, es ist keine Begleitung, es ist nicht das richtige Wort, er untermalt mit seinen Fähigkeiten, Farben zu erzeugen, wie kaum einander.
Und es gibt ein kleines Video davon im Internet. Es ist wunderschön, wenn man das ansieht. Das Stück, das Sie da spielen, heißt Rumänisch. Und es ist so ein bisschen diese typische Aufnahmesituation. Alle Musiker sind so ein bisschen steif unter Druck, weil die Ohren der Tonmeister natürlich so groß sind. Jeder Fehler ist gehört. Es gibt so ein bisschen eine Atmosphäre, wo man denkt, ja, es ist fast sogar ängstlich, auf jeden Fall hochkonzentriert. Dann beginnen Sie in diesem Stück Geige zu spielen. Sie haben die Augen geschlossen, Sie spielen die ersten Töne. Und was man beobachten kann, ist, dass die Musiker plötzlich ganz wach werden, ganz große Augen bekommen, entspannt sind und auf Ihre Einladung zum Musizieren sehr positiv, sehr frei reagieren. Wie durchbrechen Sie diese Schallmauer der Angst?
Naja, die Musik macht es wirklich möglich. Wir haben Noten gehabt, aber die Noten haben uns nur im Prinzip ein Volkslied da geboten. Wir mussten was draus machen. Und Avi Avital kam und setzte sich hin und probierte was aus. Ich probierte was aus. Wir waren aber noch nicht so 100% glücklich. Wir müssen weiter improvisieren. Dann kam Jacques Amon, der Pianist, hat andere Akkorden. Und das war so ein bisschen, ja, so in Flux. Und plötzlich fing Avi mit so einer Begleitthema an. Und es war eine ganz andere Stimmung im Saal. Und plötzlich merken wir, das ist der richtige Weg. Und ich weiß nicht, warum das kommt. Das ist einfach, es entsteht, das kennen Sie vom Studio in Aufnahmen. Also das ist Aufnahmestudio, das ist so Momente der Magie, die plötzlich da sind, wo alle so konzentriert und wach sind, dass man das Gefühl hat, man kann alles machen. Es ist nicht immer so, aber manchmal diese Momente. Und das ist dann, zum Glück, sind die Momente, die dann auf der CD kommen.
Man hört sogar in der Aufnahme eine Stelle, an der Sie hinterher lächeln.
Wir haben viel gelächelt. Wir haben viel gelächelt. Wir haben viel geweint während dieser Platte. Gerade als ich das Kaddisch von Maurice Ravel gespielt habe, in Memoriam an Menuhin. Aber gerade bei diesem Stück ist es so, dass wir mit einer solchen Musizierfreude dabei waren. Und als wir dann gemerkt haben, diesen Moment, wo doch, wir kriegen das zusammen, dann waren natürlich alle Musiker hochmotiviert und dabei, und dann will man mehr und mehr und mehr. Und manchmal übertreibt man, und dann kommt der Tonmeister und sagt, na, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen, es ist zu frei, zu wild. Und das liebe ich an dieser Aufnahmeprozedur. Man ist frei, man kreiert, aber trotzdem letztendlich ist es dann technisch, wird es so eine Einheit gemacht, wie ein Film, die aus vielen verschiedenen Perspektive und Schnitte zu genießen ist.
Man hat das Gefühl, man ist auf einem Dorffest in Rumänien.
Diese Musik ist einfach himmlisch und es animiert einen zum Tanzen, zum Singen, aber auch zum Weinen. Und das hat eine so tiefe Bedeutung, die jeder erreicht. Und ich finde, in dem Stück ist es, obwohl es einfach Spaß ist, es ist trotzdem viel mehr als nur das.
Daniel Hope, Avi Avital, Jacques Amon und das Ensemble des Deutschen Kammerorchesters mit Rumänisch von Joe Knümann. Ein Titel von der CD Tribute to Menuhin von Daniel Hope. Und er ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur, mitten zwischen vielen Konzerten beim Schleswig-Holstein Musikfestival und bei den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte noch mal einen kurzen Blick nach Berlin werfen. Da haben Sie im Konzerthaus eine ganz wunderbare Reihe Hope at 9 p.m. heißt sie. Und da laden Sie sich illustre Gäste ein. Nicht nur Musiker wie Menachem Pressler, sondern wen noch?
Wolfgang Schäuble war auch Gast, Katja Riemann. Und ich freue mich wirklich riesig, dass diese Reihe fortgesetzt wird ab diesem September. Wieder viermal im nächsten Saison. Ich fange an mit Ivan Fischer, der Chefdirigent vom Konzerthausorchester Berlin. Dann kommt Barry Kosky. Und noch ein paar andere Überraschungsgäste. Und dieses Format ist ein Interview im Prinzip mit einem Gast, der eine Beziehung zu Berlin hat oder der einfach über Kultur sprechen möchte. Und da kommen noch Nachwuchskünstler innerhalb dieses Abends und haben einen Auftritt. Ich spiele meistens auch etwas dazu. Und es ist eine Art Salon und hat sich inzwischen richtig toll etabliert. Und wir sind immer voll und es macht große Spaß.
Es ist ja eigentlich ein normaler Konzertsaal, nicht besonders ansprechend, aber mit wenigen Handgriffen, mit ein paar Lampen, ein paar Sesseln, Tischen wird aus diesem leicht sterilen Konzertsaal ein eleganter Salon. Und dennoch wird die Musik, und das finde ich so wunderbar, nicht konsumiert, obwohl man dabei Wein trinken kann oder sonst was, sondern es wird sehr konzentriert zugehört. Wo ist das Geheimnis dieses Abends? Wie machen Sie das?
Naja, es herrscht absolute Stille, wenn wir spielen. Aber das muss man auch sagen, während die Gespräche auch. Die Leute genießen, glaube ich, die Tatsache, dass sie sehr nah dran sind. Es gibt zwei Bühnen, also man sitzt, ich und mein Gast, auf einer Seite und dann auf der anderen Seite ist ein Flügel. Und da wechselt man dazwischen und man ist direkt bei den Menschen. Das heißt, die erleben mein Gast, aber auch andere Musiker hautnah. Und ich glaube, die haben davon doch eine gewisse Respekt. Und deshalb, wir achten auch drauf, dass wenn es Musik gibt, gibt Musik absolut pur und so intensiv, wie man das nur haben kann. Und die Bandbreite von Musik, die wir spielen, also von verschollenen Komponisten bis hin zu Bach und Vivaldi, es ist alles dabei. Aber es ist in einem Kontext drin. Das heißt, es gibt einen Grund, weshalb es dieses Stück kommt. Ich versuche immer thematisch zu denken. Selbst wenn ein Gast dazukommt, der nicht Musiker ist, im Fall von Wolfgang Schäuble war das hochinteressant, mit ihm über Musik zu sprechen. Er hat sich dann auch gewisse Werken gewünscht und so geht es um Musik in einem breiteren Spektrum.
Welche Bühne haben Sie sich da geschaffen? Was ist das für ein Talent, was Sie da an sich selber auch herausfordern?
Ich glaube, es geht alles zurück zu der Tatsache, dass ich auf der Suche bin nach Informationen und nach Wissen. Ich weiß einfach nicht genug und ich lerne dadurch so viel, indem man mit Menschen über Musik, über Kultur spricht, über in dem Fall Politik, aber mit einem Blick auf die Musik. Es geht immer um die Musik für mich, alles, was ich tue. Natürlich das Geigenspiel, aber wenn ich moderiere oder Bücher schreibe, es ist, weil für mich die Musik die große Frage darstellt.
Es scheint auch immer wieder durch, wie viel unterschiedliche Musik Sie hören, wie viele Bilder Sie sich anschauen, wie viele Bücher Sie lesen. Wir haben jetzt noch einen Titel von der CD Four Seasons, Ombre von Nils Frahm. Wo haben Sie Nils Frahm entdeckt?
Ich muss gestehen, ich habe zuerst ein Bild gesehen. Das ist ein Bild von Kaya von Secco, ein großartiger Maler aus Amerika, wir kennen uns ein bisschen. Er kam in ein Konzert von mir in Aspen, Colorado, vor 2, 3 Jahren. Wir kamen ins Gespräch. Und seither pflegen wir eine sehr, sehr schöne Freundschaft, in dem er versucht, mir etwas beizubringen über bildende Kunst und ich ihn über Musik. Wir haben so eine Art Austausch. Und Caio hat mir ein Bild geschenkt. Und dieses Bild für mich repräsentiert Januar. Ich habe es gesehen und mich sofort verliebt. Es hat diese düstere, melancholische von Januar, aber es gibt auch eine Aufbruchstimmung. Man ist am Anfang des Jahres. Also Januar ist nicht nur trist und kalt. Und Caio von Secco hat das geschafft, mit seinem Bild das zu verkörpern, woran ich denke, wenn ich Januar visualisiere. Und gemeinsam haben wir Musik gehört. Und eines Abends, Caio spielt jetzt ein bisschen Klavier und er hatte ein Stück von Nils Frahm da. Die heißt Ambre für Soloklavier. Und er spielte mir das vor. Und diese Realisation, dieses Werk, dieses Stück und Caio und sein Kunstwerk, das war für mich völlig klar, dass es eigentlich Januar sein musste. Trotzdem wollte ich einen Weg finden, damit das auch vom Klang her in dem gesamten Album passt. Und deshalb haben wir ein Arrangement gemacht mit dem Kreisequartett zusammen mit Ackermann und auch mit Jeanne Bert, die Harfenistin, dass man wieder Flexibilität reinbringt in die Gestaltung. weil ein plakatives Klavierstück wäre es dann nicht gewesen. Es wäre auch nicht von mir so. Und für alle anderen 11 Monate habe ich dann ein Kunstwerk ausgesucht, was auch im Booklet zu sehen ist. Weil es war meine Idee, nachdem ich das mit Caio Fonseca erlebt habe, andere Künstler zu motivieren, entweder für ein Stück zu schreiben oder bestehende Stücke zu nehmen und die miteinander zu verbinden.
Und Nils Frahm war einverstanden?
Nils Frahm war mehr als einverstanden. Er war total glücklich und wir waren ein bisschen nervös natürlich, wenn man eine Bearbeitung macht von seinem Werk, ob er das dann mag und will. Aber die Bearbeitung ist sehr, sehr schön, sehr feinfühlig gemacht und er war total begeistert und das freut mich natürlich.
Daniel Hope ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur und dieses Stück ist eines von der neuen CD mit dem Titel Four Seasons. Ombre heißt es, es ist dem Januar zugeordnet. Es ist eine Bearbeitung eines Klavierstückes von Nils Frahm, gespielt von der Violine und vom Kaiserquartett. Daniel Hope, Sie sind, wir haben es schon mehrfach gesagt, in diesem Sommer sehr viel in unserem Sendegebiet unterwegs. Das freut uns natürlich sehr, dass wir viele wunderbare Konzerte mit Ihnen ankündigen können. Ende Juli gibt es ein ganz wunderbares, aufregendes Wochenende in Lübeck. Daniel Hopes Familienstücke. Welches Konzept steckt dahinter?
Also das ist jetzt zum 3. Jahr in Folge, dass ich ein eigenes Mini-Festival gestalten darf in Lübeck. 11 Konzerte, 11 Orte über 2,5 Tagen. Es ist ein wahres Marathon mit meinen Freunden und aus der ganzen Welt. Es gibt immer dieses Begriff Familienstücke, weil ich versuche, entweder Stücke zu nehmen, wo es eine Verbindung gibt, oder es gibt Ehepaare, die kommen und spielen, oder Geschwister. Also es gibt so einen Leitfaden, der immer präsent ist. Und dann noch ein anderes ein Thema, was jedes Jahr neu ausgesucht wird. Und in diesem Jahr kommt meine Familie, wenn man so will, aus Amerika. Das ist mein Festival in Savannah, Georgia. Das leite ich seit 14 Jahren. Dort findet jedes Jahr zwischen Mitte März und Anfang April über 100 Konzerte statt, jede Musikrichtung. Wir haben über 500 Künstler, die kommen. Und vor allem die Musikgenres sind nebeneinander zu hören. Und zum ersten Mal werden alle 3 künstlerische Leiter von diesem Festival außerhalb Amerika sein, und zwar in Lübeck. Also die Eröffnung findet statt mit Marcus Roberts, für mich einer der größten Jazzpianisten der Welt, Mike Marshall, der ein Mandolinspieler ist, der ein Meister ist, gerade in Bluegrass und in diesen traditionellen amerikanischen Musik, und mit mir zusammen. Meistens sind wir 3 nur in Savannah zu hören, aber jetzt sind wir in Lübeck und für das letzte Wochenende Julis werden wir gemeinsam Konzerte gestalten. Das heißt, es gibt Jazz zu hören, es gibt Bluegrass, aber es gibt natürlich viel klassische Musik. Sebastian Koch ist auch dabei. Ich mache mit ihm zum ersten Mal ein Projekt über Paradies, Musik und Wort. Es ist die Chance, wirklich diese wunderschöne Stadt und diese Altstadt vor allem zu bespielen in 11 sehr unterschiedliche Orte. Und das Publikum hat es die letzten paar Jahre so toll aufgenommen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Lübeck komme.
Ich finde, das ist schon ein Riesenkompliment, wenn Sie zu einem Konzert einladen bei Daniel Hope Solo. Da gibt es ja auch ein Konzert. Man weiß überhaupt nicht, was auf dem Programm steht und die Leute kommen trotzdem. Es ist dann ausverkauft. Ja, was ist das für Sie für ein Gefühl?
Ein Glücksgefühl natürlich. Ich weiß es auch sehr zu schätzen, nach so vielen Jahren dabei zu sein. Und ich habe hart gearbeitet und hart gekämpft. Und jetzt ist man in einer so glücklichen Lage, dass man spielen kann, was man will, mit den Menschen, die man liebt und schätzt und wo es gegenseitig Respekt ist. Und alles andere lässt man einfach. Und das ist als Künstler das Nonplusultra. Und gerade das Schleswig-Holstein-Festival, die haben mir da diese quasi in Lübeck ein zweites Zuhause angeboten mit diesem Mini-Festival. Ich habe in Lübeck studiert bei Sacherbronn. Das heißt, Lübeck ist für mich auch ein wichtiger Ort gewesen. Und jetzt kann ich was zu diesem wunderbaren Ort zurückgeben.
Und der Festivalleiter Christian Kuhn outet sich als ein ganz besonderer Fan, denn er lässt es sich nicht nehmen, eines der Konzerte selbst zu moderieren, das Konzert mit Filmmusik.
Ja, wir haben in Christian Kuhn einen hochmodern denkenden Veranstalter, der die Musik genauso liebt wie ich, aber der auch Interessen in einer Vielzahl von Musikrichtungen und Ideen hat. Und man kann mit ihm so wunderbar brainstormen. Das Problem ist immer nach einem Abendessen mit ihm, dann hat man genug für 20 Festivals und das reicht die Zeit nicht aus.
Ich habe mich sowieso gefragt, als Sie das sagten bei der Idee für Ihre CD, Sie haben so viele Ideen, die Sie seit vielen, vielen Jahren mit sich herumtragen. Gibt es so ein Ideenbuch von Daniel Hope?
Es gibt Notizen, die sind unterschiedlich gelagert. Manche sind einfach da in meinem Kopf und werden irgendwann reaktiviert oder durch Zufall. Also eine Produktion, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, Spheres heißt das, entstand eigentlich nur aus Zufall. Ich hatte dieses Konzept schon lange in dem Schublade und eigentlich aufgegeben. Und dann hörte ich eine Sendung in der BBC über Sphärenmusik und Pythagoras. Und plötzlich war ich wieder drin in diesem Konzept und habe es dann tatsächlich nicht nur reaktiviert, sondern so ein großes Projekt gemacht, die immer noch am Laufen ist. Also es ist ein Teil zwischen langzeitiger Planung und dann diese Zufälle, die manchmal zu einem kommen.
Familienstücke heißt Ihr erstes Buch. Familienstücke heißt auch dieses Wochenende beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Familie bedeutet Ihnen sehr viel. Kommt Ihre Familie, Ihre eigene kleine Familie jetzt ein bisschen zu kurz in diesem Sommer?
Nein, die sind immer dabei, die ganze Zeit. Den gesamten Sommer sind wir dabei. Und das ist so schön, weil ohne sie möchte ich auch nichts machen. Gerade die Auszeiten, die ich nehme zwischen den Konzerten, sind mir wichtiger und wichtiger geworden. Und die werden in Lübeck dabei sein für die gesamte Zeit. Die werden aber auch überall mit mir sein und ich mit denen, weil dort ist wirklich das Wichtigste, was in meinem Leben ist.
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Festivalsommer.
Dankeschön.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank.
Zwei Termine möchte ich Ihnen nochmal ankündigen. Den 5. November, da gibt es in der Soiree auf NDR Kultur die Barockreise vom Schleswig-Holstein Musikfestival. Und in der Soiree am 10. Dezember, da können Sie dann die lange Nacht von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern mit Vivaldis unterschiedlichsten Konzerten noch einmal nachhören. Aber natürlich können Sie das in diesem Sommer alles live erleben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Festivalsommer. Am Mikrofon Margarete Zander.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.